Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist beim Podcast Compassionate Buddha, dein Podcast für Love and World Peace. Ich bin Denia Rositzky mit Dharmanam Gakdok. Ich bin Äbtissin des Yunwa Meditationszentrums Hamburg Yunwa Dharmasa, der Yunwa Sangha of World Social Buddhism. Heute darf ich mit dir ein ganz wunderbares Interview teilen, und zwar mit Barbara Frick mit buddhistischem Namen Kwan Um Jejanim. Barbara Frick ist Traumatherapeutin in der Schweiz, in Luzern, und auch Äbtissin des Yunwa Meditationszentrums in Luzern. Sie ist ein Disciple von Jikwang Depobsanim. Wir sprachen unter anderem über die Therapiemethode NARM, N-A-R-M, dem neuroaffektiven Beziehungsmodell nach Lawrence Heller. Du hörst zwei Daily Reminder von Jikwang Depobsanim zu dem Thema Trauma. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören dieses Interviews. Herzlich willkommen, Barbara Frick, Kwan Um, hier bei mir im Podcast Compassionate Buddha. Ja, herzlich willkommen.
Danke, Denia. Ja. Danke, Gattin.
Ja, es ist ja auch ganz spannend, was du so machst. Du hast ja als Beruf, du bist ja Traumatherapeutin und hast da ja eine ganz spezielle Therapieform. Vielleicht magst du mal darüber etwas sagen.
Mache ich sehr gerne. Und zwar würde ich gerne unterteilen in zwei Therapieformen. Die eine ist mehr für Schocktrauma, also akute Unfälle, Stürze, solche Sachen. Und das andere, also das heißt Somatic Experiencing, diese Methode. Und die andere ist für Bindungstrauma, also Entwicklungstrauma, was in der frühen Kindheit entstanden ist, wo Menschen unter misslichen Umständen mehr oder weniger schwerwiegend gelebt haben oder Kinder gelebt haben und die sich dann anpassen mussten. Und ich arbeite dann mit den Erwachsenen meistens, die mit gewissen Störungen zu mir kommen. Also das sind wie zwei verschiedene Traumaarbeiten.
Ah ja. Und ist das, das heißt ja NARM, hast du gesagt, ne?
Das eine heißt NARM, das ist das zweite. Und das erste heißt Somatic Experiencing. Das ist für Schocktrauma.
Okay. Und was denkst du, ist das Besondere an diesen beiden Formen? Oder auch vielleicht gerade mal, was ist das Besondere an diesem NARM?
NARM ist eine psychobiologische Arbeit. Das heißt, wir arbeiten über das Gespräch, aber auch über den Körper. Das heißt, wenn ich jemanden frage, also es ist im Gegensatz zur Psychotherapie, wo rein Gespräch ist, wo man nur drüber redet, was für Probleme man hat, gehen wir im NARM sehr auf die emotionale Ladung oder das, was wir innerlich wahrnehmen, und auch den Körper ein. Ja. Und darum sage ich denen, dass das eine psychobiologische Arbeit ist. Und die besteht darin, dass ich mit den Klienten, die ja mit einem bestimmten Wunsch zu mir kommen, also wir definieren klar, was dieser Wunsch ist, und meistens sind es Wünsche im Umgang mit Beziehungen im Alltag oder wie sie den Alltag bewältigen oder nicht bewältigen können. Und aufgrund dieses Wunsches erkunden wir, was dem im Weg steht, diesen Wunsch zu erfüllen. Also wir arbeiten exploratorisch. Ich weiß nicht mehr, wie diese Person über sie, und wir gehen zusammen auf die Suche. Und meine Fragen helfen eigentlich der Person, nach innen zu forschen. Wie behandle ich mich eigentlich? Was mache ich da mit mir? Und durch dieses Erkennen können häufig wie Aha-Erlebnisse entstehen. Und diese Aha-Erlebnisse haben dann auch wie einen Impact auf die emotionale Ebene und auch auf die Körperebene. Also arbeite ich auf diesen drei Schichten. Und das nennen wir Top-Down, also vom Gehirn runter in den Körper, oder Bottom-Up, vom Körper ins Gehirn. Also es ist eine Arbeit, die auf beiden Ebenen stattfindet. Ganz kurz gefasst.
Ne? Okay.
Und das Ideale ist dann, wenn die Menschen aus diesen, sag mal, Anpassungsstrategien rauskommen können. Wenn sie erkennen, dass die nicht mehr notwendig sind heutzutage.
Diese Strategien, die sie mal erlernt haben,
erlernen mussten als Kinder, um, sagen wir mal, mit jemandem mit Vernachlässigung oder ich kann ein konkretes Beispiel geben, wenn einem Kind die Grundbedürfnisse nie erfüllt wurden, weil die Mutter, sagen wir mal, krank war. Es muss ja nicht immer eine Schuld sein dahinter, aber die Mutter so krank war, dass sie sich nicht um das Kind kümmern konnte, lernt das Kind, seine Bedürfnisse zu negieren. Weil es ist zu schmerzhaft, mit diesen ständig in Kontakt zu kommen. Also das Bedürfnis nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Zuneigung, das wird dann abgespalten. Und diese Menschen entwickeln häufig, sind es Therapeuten auch, die entwickeln, sagen wir mal, sehr stark das Helfersyndrom, dass sie anderen helfen, um dann selber Zuneigung zu bekommen. Also
Ah ja,
dieses
okay.
Kind wird lernen, der Mutter zu helfen, weil es dann hofft, dass die Mutter ein bisschen mehr da ist für das Kind. Das ist zum Beispiel eine Anpassungsstrategie.
Ja, spannend. Würdest du sagen, also bist du Psychotherapeutin oder würdest du das eher in Richtung Coaching packen, also
Nein, das ist schon eher
sortieren?
Psychotherapie und systemische Psychotherapie, ne? Ist gar kein Coaching. Coaching ist mehr zielorientiert. Ich will das und wir machen Strategien, um dahin zu kommen. Und bei mir geht es wirklich eher darum, dass wir auf eine Erkundungsreise gehen und die Personen erkennen innerlich, dass das, was sie gelernt haben oder was sie mit sich machen, heutzutage nicht mehr nötig ist. Weil man kann darüber reden und alles über sich wissen von der Psychoanalyse oder von der Psychotherapie her und trotzdem nichts ändern, weil innerlich die Bedrohung oder dieser innere Zustand des Kindes immer noch da ist. Und es geht darum, die Welt, sagen wir mal, mehr aus der Sicht des Erwachsenen zu sehen, als aus der Sicht des Kindes, das damals seine Bedürfnisse nicht erfüllt hat, wenn ich das Beispiel nehme.
Und was machst du, wenn das auf der körperlichen Ebene dann ankommt? Also du hast ja gesagt, das kommt vom Gehirn und geht dann
Vom
so langsam vom
Kognitiven.
Kognitiven, und dann kommt es auf der körperlichen Ebene an. Was machst du dann mit der Person?
Das ist im Grunde genommen ist es ist eine gute Frage. Es kommt an im Sinne von, wenn die Person eine wichtige Erkenntnis hat, zum Beispiel, oder auch eine Emotion, die befreiend ist, dann frage ich die Person, und wie erlebst du das im Körper? Und es ist häufig eine Ausdehnung, eine Erweiterung. Und das führt zu mehr Kapazität, zu mehr Lebensenergie, zu mehr Lebenskraft. Und das ist dann, wenn wir in die Verkörperung reingehen, sozusagen. Sonst nehme ich den Körper nicht so stark wahr. Oder wenn Symptome, zum Beispiel jemand erzählt etwas, oh, mir schnürt es jetzt die Kehle zu, wenn die Person über etwas redet. Dann frage ich, was würde denn dieses Zuschnüren sagen, wenn es Worte hätte?
Ah,
Also dann
okay,
frage ich
spannend.
die körperliche Symptomatik,
Ah,
wenn die
okay.
eine Botschaft hat,
Ah,
was
okay.
würde die sagen?
Ah,
Ne?
ist spannend. Ja, sehr spannend. Und also, was hast du alles für Tools? Geht das jetzt nur übers Gespräch?
Es geht nur übers Gespräch. Und sagen wir mal so, ein wichtiger Teil dieses Gesprächs ist diese Emotion, die das Kind unterdrücken musste, auch als kleines Kind, wenn es sich angepasst hat, dass die auch zu einer Vollendung kommen. Und auch diese emotionale Vollendung ist ein wichtiger Bestandteil von dieser Arbeit. Das heißt, zum Beispiel auch der Protest. Also, ne, ein Kind protestiert erst, bevor es aufgibt und sich anpasst. Und dieser Protest wird ja häufig nicht gehört. Und der kommt interessanterweise dann in diesem therapeutischen Prozess auch wieder vor. Und wenn jetzt zum Beispiel der Protest, wenn die Kehle spricht zum Beispiel und sagt, ich will von dir gehört werden oder ich will deine Zuneigung, dann ist der Protest ein wichtiger Teil, der wie stecken geblieben war im Körper dieses Menschen. Und wenn der sich befreit und die Kehle auch dann frei wird, meistens, dann gibt es eine Ausdehnung. Ne? Und wieder, ich wiederhole. Und
Ja, das.
das ist dann sehr spannend für die Person, weil es gibt wie eine innere Befreiung und auch das Gefühl, ich habe mehr Wahl. Ich muss nicht immer nach dem gleichen Schema handeln. Aber es läuft eigentlich alles über das Gespräch, ne? Und das Tool ist, dass ich sehr neutral bin und nicht versuche, in irgendeine Weise die Person zu beeinflussen auch, ne? Oder ihn zu
Ja,
interpretieren,
spannend. Und wie ist das dann bei dieser Schocktherapie? Ich habe jetzt den Namen vergessen.
Somatic
Somatic
Experiencing.
Experience. Was machst du da anders?
Okay, Schocktherapie ist, wie gesagt, ich habe, das erzähle ich anschließend, ist, wenn etwas ganz schnell unerwartet passiert, also ein Schock, sagen wir jetzt mal ein Autounfall oder ein Motorradunfall oder ein Sturz, etwas, was unvorhergesehen ist. Und in diesen Bruchteilen von Sekunden, wo dieser Aufprall, sagen wir mal, passiert, geht unser ganzes Nervensystem und unser Körper in einen hohen Alarmzustand und versucht sich zu verteidigen, zu fliehen oder zu kämpfen. Das ist wie biologisch in uns einprogrammiert. Und wenn beides nicht stattfinden kann, also die Person kann ja aus dem Auto nicht flüchten oder das Steuerrad war, es war, ging so schnell, sie konnte sich nicht mit dem Steuerrad umdrehen, damit der Aufprall nicht stattfand, dann kommt das ganze System in eine Erstarrung, körperlich und auch vom Nervensystem her, vom Autonomen. Und diese Erstarrung bleibt häufig bestehen. Das heißt, das nach außen hin zwar nicht sichtbar, also natürlich vielleicht Verletzungen oder so weiter, aber innerlich ist das System, also wenn ich sage System, spreche ich vom Nervensystem und auch vom Geist, von Gedanken her, in einem Zustand von sehr hoher Erregung. Also es läuft sozusagen, der Unfall findet andauernd statt, der ist nicht vorbei, obwohl er vorbei ist. Und die damit gespeicherten Bewegungen von Schutz sind auch in dieser hohen Erregung. Und da geht es darum, wenn diese Person zu mir kommt, ein paar Wochen oder wie auch immer, es kann auch lange nach dem Unfall sein, dass ich mit Gespräch und körperlicher Wahrnehmung, da arbeite ich sehr viel mit spontanen Bewegungen, die aus dem Körper kommen, um diese Schutzbewegungen zu lösen aus dem Körper. Das heißt zum Beispiel, dass sich schützen vor dem Aufprall oder das sich wegdrehen oder das Davonrennen, was auch immer, das ist wie im Körper in einprogrammiert und stecken geblieben. Und da geht es darum, diese biologischen Abfolgen zu vollenden durch Bewegung,
Ah
die
ja.
die Person macht.
Ah, okay.
Und wenn die Bewegung vollendet ist, findet im inneren System auch sozusagen der Abschluss des
Ah,
Unfalls
das ist
statt.
spannend. Ah ja,
Ne?
interessant. Ja.
Und das ist aber nicht nur bei Menschen so, das ist auch bei Tieren so. Und das Ganze wird vom primitivsten Teil unseres Gehirns, das nennt man das Stammhirn, es wird von dem Teil gelenkt sozusagen. Da haben wir kognitiv keine Kontrolle drüber. Und was dann stattfindet häufig, ist, wenn die Menschen endlich aus diesem Schockzustand befreit sind, sie rausgekommen sind, das gibt ein enormes befreites Gefühl und anschließend gibt es häufig eine große Entladung durch Zittern, die stattfindet, wo diese ganze Überlebensenergie, diese ganze Angst und all das entladen wird. Und das ist bei Tieren genauso wie bei Menschen, da ist kein Unterschied. Ne?
Ja, mega spannend, wichtige Aufgabe. Wie bist du da eigentlich zu gekommen?
Das ist eine sehr gute
Und wie
Frage.
lange machst du das schon?
Ja, ich habe in einer, also ich bin ursprünglich Feldenkreislehrerin, also das ist eine Bewegungsschulung, wo wir an der Bewegungskoordination arbeiten. Das mache ich schon seit über 30 Jahren. Und dort war ich angestellt in einer Klinik für Querschnittgelähmte, in der Nähe von Luzern. Das nennt man das Schweizer Paraplegikerzentrum. Und dort habe ich mit sehr vielen Unfallpatienten gearbeitet, mit Feldenkrais. Und die Unfallpatienten waren häufig Gleitschirmunfälle, Motorradunfälle, Mountainbike-Unfälle und so weiter und so fort. Und mit Wirbelsäulentrauma, also wo Querschnittslähmung oder Tetraplegie stattgefunden hat. Und da habe ich gemerkt, dass es mehr braucht, also auf einer anderen Ebene zu arbeiten als nur mit Physiotherapie und Psychotherapie. Und mir ist dann Peter Levine, das ist der Begründer der Methode, Und sein Buch, das damals, das vor, ich sage jetzt mal, 25 Jahren rauskam, Das Erwachen des Tigers hieß, ist mir über den Weg gekommen und dann habe ich mich dafür interessiert und habe die Ausbildung gemacht und habe dann, ich würde sagen, 15 Jahre in dieser Klinik mit diesen Unfallpatienten, wenn die Patienten es wollten, mit dieser Arbeit gearbeitet. Ne? Weil das war immer Schocktrauma, also das größte Teil jedenfalls war
Ja, ja,
Schocktrauma.
ja, ja.
Und so bin ich dazu gekommen. Und vielleicht um die Frage vorwegzunehmen, warum ich dann Narben
Ja.
hinzugefügt habe, ist, dass mit jedem Schocktrauma auch eine Person dahinter ist, die ihre eigene individuelle Geschichte hat mit ihren Entwicklungsthemen. Und häufig der Umgang mit einem Schocktrauma abhängig ist, wie die Person generell im Leben mit sich steht oder wo sie steht. Ne? Also jemand, der schon vorher sehr ängstlich war oder jemand, der sehr wenig verkörpert war vor dem Unfall schon, der wird auch anschließend Probleme haben auf dieser Ebene. Und da kommen wie zwei Arbeiten zusammen. Und darum habe ich dann noch die Entwicklungstraumaarbeit gemacht, die da Narben heißt.
Ja,
Ne?
sehr spannend. Sehr spannend. Ja. Wie kann ich mir eigentlich so eine Sitzung vorstellen? Derjenige kommt rein und wie wird so der Ablauf sein oder wie ist das?
Also jetzt sagen wir mal von Entwicklungstrauma.
Ja.
Ich frage schon ein bisschen im telefonisch nach, was so die Themen sind, ob sich das überhaupt eignet, ne, für die Art von Arbeit, die ich mache. Und jetzt gegebenenfalls, das ist so, dann werde ich die Person fragen, was ist denn Ihr Wunsch? Was möchten Sie denn mit dieser Arbeit erreichen? Ne? Und das müssen wir erstmal wie ein bisschen klären und herausfinden, wenn die Person zum Beispiel sagt, ich möchte lernen, besser für mich einzustehen. Ich ziehe immer den Kürzeren, ich kann mich nicht durchsetzen und so weiter. Und dann werden wir schauen, ja, was möchten Sie denn dann anstelle? Und dann sagt sie, ja, ich möchte gerne mehr für meine Bedürfnisse einstehen, wie ich das vorhin gesagt habe auch schon. Oder ich möchte auch sagen, das passt mir nicht, ich möchte also wie authentischer auftreten. Und dann schauen wir und machen so eine Vereinbarung und sagen, oder ich sage dann zu der Person, ist es okay für Sie, wenn wir gemeinsam schauen, was dem im Weg steht, dass Sie sich authentischer zeigen können, zum Beispiel. Und wenn die Person sagt, ja, das passt mir, das finde ich toll, da möchte ich gerne mit Ihnen forschen, dann werde ich sagen, dann nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel und anhand dieses Beispiels können wir mal genau schauen, was Sie da machen. Und dann geht es sehr, sehr oft darum, wie die Person mit sich in Beziehung tritt. Also wenn jetzt zum Beispiel an der Arbeitsstelle Kollegen sind, die immer besser, sagen wir mal, sich mehr durchsetzen oder so, was sagt dann die Person sich selber in dem Moment? Und häufig ist es so, dass wir herausfinden und dass die Person sagt, ja, ich bin es ja nicht wert, man mag mich ja sowieso nicht gern. Also sie fängt an, sich selber klein zu machen. Und das passiert aber häufig sehr unbewusst, dass die Person das macht. Und indem ich das dann spiegel, aha, ich höre, dass Sie nicht so eine große Meinung von sich haben. Wie ist denn das, wenn ich Ihnen das so zurückmelde? Dann sagt sie vielleicht, oh, das habe ich gar noch nie so für mich festgestellt. Aber wenn Sie das jetzt so sagen, stimmt. Ich bin da nicht sehr freundlich mit mir. Ne? Und so geht dann dieser Prozess weiter. Und ne, da, ich kann jetzt nicht eine ganze
Nein,
Therapie,
nein, nee, nee,
aber
ist
es
klar.
ist dann wie ein sich bewusst werden. Und dann frage ich ja, wie möchten Sie denn mit sich in Kontakt sein? Ne? Und dann sagt sie, ja, eigentlich möchte ich ja mit mir liebevoll umgehen. Ne? Dann kann es sein, dass wir die Vereinbarung, die am Anfang da war, wo es um Authentizität geht, dass die Vereinbarung wie neu gemacht wird, zum Beispiel die Kapazität, mit sich liebevoller zu sein. Und dann geht es auf eine viel tiefere Ebene schon, dann geht es weniger um was Äußeres, sondern wirklich um einen tiefen inneren Prozess. Und das sind dann eben häufig Meinungen aus der Kindheit, die so verinnerlicht sind von diesen Menschen, dass sie gar nicht merken, was sie mit sich machen. Also wie sie sich klein machen oder wie sie sich schlecht machen und wie sie sich andauernd Schuldgefühle machen oder andere auf den Sockel heben oder sich vergleichen und immer schlecht dabei wegkommen. Also das wird dann in dieser Therapie untersucht. Und wenn die Leute sich dessen bewusst werden, ist das ein erster Schritt, das zu erkennen, um dann auch eine Veränderung hervorzubringen. So
Ja,
arbeite ich.
sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön, sehr wichtige Arbeit. Toll. Ja, du bist ja nicht nur Traumatherapeutin, sondern du bist ja auch Äbtissin von dem Luzern Yunvadamasa. Und jetzt wird mich natürlich auch mal interessieren, wie bist du eigentlich zum Buddhismus gekommen? Wann hast du Dhipopsenam kennengelernt? Oder wie ist da so
Ja,
dein Werdegang gewesen?
das ist eine gute Frage. Gesucht habe, war ich schon lange. Ich habe schon lange, war ich auf der Suche nach einem Meister, einem
Ja,
Lehrer.
ah,
Also ich würde sagen, mit 35 habe ich so ungefähr angefangen, danach zu suchen und bin dann auch mehreren Lehrern begegnet, aber es hat wenig Klick gemacht, sagen wir so, bis ich durch eine Bekannte hier in Luzern von Dhipopsenam erfahren habe. Die hatte Fotos an der Wand von wunderschönen Blumen, exotische Blumen, und ich habe gesagt, oh, wie schön. Und dann sage ich, waren Sie im Urlaub oder wo waren Sie denn da? Und dann sagt sie, ja, ich war in Hawaii, aber nicht im Urlaub, sondern ich war bei meiner buddhistischen Lehrerin. Und das war 1995. Und dann sind meine Ohren so groß geworden. Und damals konnte sie mir noch eine Videokassette geben von Dhipopsenam, von einem Video Dharma Speech. Und ich war sofort so angetan von Dhipopsenam, dass ich das erste Retreat, das nächste, was da war, habe ich sofort besucht. Das war dann 1996.
Ah ja. Und wo war das?
Und das war am Thunersee in Oberhofen.
Ah ja.
Der Dhipopsenam kam ja damals zweimal im Jahr in die
Genau,
Schweiz, ne?
genau.
Und dann habe ich einfach jedes Retreat, was also in der Schweiz und dann auch manchmal in Deutschland besucht, bis ich dann das erste Mal im Kloster war, 1997 in Hawaii.
Ah ja.
Und dann habe ich
Ah.
dort die fünf Precepts genommen.
Ah ja, echt? Auf Hawaii hast du sie genommen. Ah,
Ja,
cool.
genau.
Ja,
97, 98 der
ja,
Winter.
ja, ja. Ja, du bist ja verhältnismäßig schnell nach Hawaii geflogen, ne? Also nach deinem Kennenlernen. Ja.
Das war dann irgendwie dringlich.
Ja, schön. Und hat dich das gleich überzeugt oder also warst du gleich oder hast du erstmal Zweifel gehabt oder war es gleich klar für dich?
Also der Dhipopsenam
Ja.
war für mich klar, das war ganz klar. Was jetzt noch nicht gleich so klar war am Anfang, war das regelmäßige Praktizieren. Ne? Also da war ich am Anfang, sagen wir mal, ein bisschen lasch. Ich habe nicht gleich von Anfang an die ganze Praxis gemacht, bis ich aber dann gemerkt habe, nein, das ist wichtig. Also ich würde sagen, so ein Jahr oder zwei habe ich gebraucht. Und dann habe ich aber wirklich angefangen, regelmäßig die Morgenpraxis zumindest immer zu machen und die Mantra-Praxis. Also das war dann wie eine tägliche Hygiene, die ich jeden Morgen dann, sagen wir mal, nach den ersten 2 Jahren ungefähr angefangen habe zu machen.
Und magst du sagen, wo dir der Buddhismus schon mal sehr geholfen hat? Gab es da irgendetwas, wo du sagst, ja, da hat mir ganz klar Dhipopsenam bzw. der Buddhismus geholfen, der soziale Buddhismus?
Ja, kann ich gerne. Das war in einer, sagen wir mal, einer großen Beziehungskrise, wo ich sehr viel Unterstützung von Dhipopsenam bekommen habe und ich sozusagen wie auch, ich habe mich nie als Opfer gefühlt, sondern ich war immer wie handlungsfähig und habe mich sehr unterstützt gefühlt. Also das war für mich, ich glaube, ohne Dhipopsenam und die Praxis wäre ich nicht so sozusagen so stabil geblieben und so mit mir sicher und so klar. Also das war für mich ich würde sagen, eine unglaubliche Erfahrung von Unterstützung und Hilfe.
Ja.
Und
Schön.
das ging ja über mehrere Jahre. Und der Vipassana hatte immer sozusagen, wenn ich auch Fragen hatte, immer ein offenes Ohr und ich durfte immer fragen. Und das war so hilfreich, so enorm hilfreich, auch so auf der menschlichen Ebene.
Schön. Ich denke, ich lese jetzt mal einen Daily Reminder vor von Supreme Matriarch Thich Quang Dapopsenim. Moment. Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jigwangle Popsenem. 7686, 25. Juni 2013, Lotus Buddhist Monastery. Buddha sagt, dass die Unwissenheit von fühlenden Wesen ein Gift ist, das anderen Schmerz und Schaden bereitet, um Bedingungen, Gier und Verlangen zu erfüllen. Wir konnten außerdem sehen, wie Millionen von Einwohnern aus einem oder mehreren Ländern sich in gewaltiger Gefahr, Qual und Unsicherheit befanden, die durch dieses Gift erzeugt werden. Es war an diesem Tag des 25. Juni im Jahr 1950, als der Koreakrieg ausbrach. Dapopsenim war sehr jung, aber dennoch erinnert sich Dapopsenim bis heute sehr lebhaft an die Gräueltaten und Tragödien, die durch den Krieg verursacht wurden. Als die Kommunisten von Norden in das Land einmarschierten, mussten Dapopsenim oder mussten wir, Dapopsenim und ihre Familie, schlagartig aus unserem schönen und angenehmen Zuhause mit den wenigen Habseligkeiten, die wir schnappen konnten, fliehen. Wir hatten keine Ahnung, was das endgültige Ziel sein würde, sondern folgten einfach dem Strom der Menschheit, der Seoul verließ. In dieser Zeit waren Angst und Qual auf allen Gesichtern sehr offensichtlich zu erkennen. Dapopsenim konnte die akute Qual, unter der Dapopsenims Eltern und Familienangehörigen litten, fühlen. Dapopsenim erinnert sich, dass diesem Schrecken zu begegnen so war, wie in der Hölle zu sein. So jung wie Dapopsenim war, konnte Dapopsenim den Gesichtsausdruck der Kriegsopfer, in dem Angst, Bedrängnis und Unsicherheiten tief eingegraben waren, begreifen. Dapopsenims Verzweiflung war so groß, dass viele davon getrieben waren, Selbstmord begehen zu wollen. Oder die Verzweiflung der Menschen. Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass es diese Erinnerungen, das Trauma dieser menschlichen Tragödie und die negativen Erfahrungen, die Dapopsenim persönlich gemacht hatte, waren, die Dapopsenim Zuflucht zu Buddha, dem Absoluten der Wahrheit, Dharma und Sangha nehmen ließen. Immer über das menschliche Leiden staunend, fragte Dapopsenim sich, ob es einen Weg für die Menschheit gibt, um in Harmonie und Verständnis zusammenzuleben. Dapopsenim fragte und suchte fortwährend eine Antwort. Diese Suche endete, als Licht durchdrang, nachdem Dapopsenim Buddhas Lehre, dass alle fühlende Wesen Buddha-Natur haben, erkannt hatte. Diese tiefgründige Wahrheit bedeutet, dass alle fühlenden Wesen die Fähigkeit haben, selbst Buddhas und Bodhisattvas zu werden. Jedoch liegt der irrige menschliche Fehler darin zu denken, dass die gegenwärtige Form das unendliche Ich ist. Und deshalb glaubt man, dass man alles tun muss, um diese Form zu beschützen und das kleine Ich zu befriedigen. Man hält daher alle Formen der Unwissenheit aufrecht, indem man anderen schwerwiegende Verletzungen und Folter zufügt und ihren Besitz aus Gier heraus wegnimmt. Dies ist das Gift, welches wir die menschliche Unwissenheit nennen. Deshalb müssen wir, um selbst Buddhas und Bodhisattvas zu werden, das unwissende, fühlende Wesen in jedem von uns retten, das mit anderen Worten unser Gift der Unwissenheit ist. Sich selbst zu retten und Frieden in uns zu erfahren, bedeutet auch, für die Gelassenheit und Ruhe aller zu sorgen. De Popsonim wird deshalb noch einmal klar sagen, dass die Zufluchtnahme zu Buddha, Dharma und Sangha tatsächlich der einzige Weg ist, um Weltfrieden herbeizuführen. Vielen Dank, De Popsonim. Thank you very much, De Popsonim. Mhm. Ja. Was sagst du dazu? Aus deiner Traumatherapeuten-Sicht, wenn du darauf schaust oder das hörst.
Ja, ja. Ich finde es sehr berührend, weil der Bobson eben so beschreibt, wie die Unwissenheit von Menschen entsteht und dass es aber nicht von Dauer sein muss, dass Menschen auch aus der Unwissenheit befreit werden können. Also, dass da auch eine Veränderung möglich ist. Mhm. Und diese Veränderung erlebe ich ja dann auch, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, weil diese, was ich vorhin Überlebensstrategien genannt habe, diese Ängste und Anpassungen, die führen zu Unwissenheit, weil wir sehen die Brille, wir sehen die Welt nicht durch die Brille, wie sie ist, durch die Brille des Jetzt, sondern durch die Brille der Angst, durch die Brille des Zorns, der Wut, ne, und verhalten uns dementsprechend. Und wenn diese Unwissenheit, die Krieg erzeugt, wird von Menschen gemacht, die selber häufig sehr, sagen wir mal, sehr schwierige Kindheiten hatten oder sehr schwierige Möglichkeiten hatten als Kinder. Und die geben diese Angst weiter an die anderen. Also es ist wie ein Teufelskreis. Und Menschen lernen, mehr sich selbst wiederzufinden, ne? Oder wie wir in unserer Arbeit oder im Namen sagen wir das wahre Selbst auch, ne? Also im Grunde genommen diesen reinen Zustand, der jenseits von all diesen Anpassungen da ist, dann können wir das Leben mit Liebe und mit Zuwendung und mit Gelassenheit führen. Und das ist ja das, was De Popsonim versucht, uns auch als Schüler von ihr zu vermitteln. Und die Praxis ist für mich da ein ganz wesentlicher Teil, sich wieder in Sicherheit zu fühlen. Und die Geborgenheit, die dadurch entsteht, je mehr wir mit dem Mantra und der Lehre von Buddhas in Verbindung treten, umso geborgener und sicherer fühlen wir uns ja in uns. Und umso friedfertiger und friedvoller können wir auf andere Menschen zugehen. Und das Ganze ist so in einer Gegenseitigkeit, die in diesem Teaching so, so wunderbar von De Popsonim dargestellt wird. Und auf der anderen Seite, wenn De Popsonim von Krieg spricht, dann ist es das, was ich vorhin über Schocktrauma gesagt habe, ne? Die Menschen sind in einer totalen Verunsicherung, Kontrollverlust, Angst. Und dieser Stresspegel ist derartig hoch, dass selbst wenn der Krieg vorbei ist, sie kommen da nicht raus. Es ist dann wie so tief in ihnen verankert, dass sie innerlich erstarrt sind oder, ne, also zum Teil in schrecklichen Zuständen. Und diese Erstarrung zu lösen, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, wenn die Menschen auch nicht im Buddhismus sind, gibt es eine Möglichkeit. Aber Buddha und Dharma und Sangha und die Praxis helfen uns so aus dieser Erstarrung auch rauszukommen.
Ja, ja, du hattest ja vorhin gesagt, dass sich das irgendwie immer wieder wiederholt, ne? Das, was sie da erlebt haben. Ne? Immer wieder durchleben sie das im Grunde genommen, ne? Bis sie da einen Abschluss finden. So hast du es ja vorhin gesagt.
Ja.
Ne?
Ja, es gibt viel, was, das nennt man ja Flashbacks. Ne? Also Menschen, die dann immer Bilder haben, die immer wieder kommen, ne? Oder immer zusammenzucken, wenn jetzt zum Beispiel ein Auspuff knallt, weil sie bei einer Bombe oder zusammengezuckt sind. Oder sie, es gibt ja bei uns die Sirenentests manchmal. Und wenn so ein Sirenentest stattfindet, Menschen, die im Krieg waren und Sirenen, die kriegen Panikzustände. Ne? Also das ist die Wiederholung. Sie reagieren genauso wie damals unter der Bedrohung. Ne? Mhm.
Ja, spannend.
Mhm. Und das
Aber,
ist ein
also nicht aber, sondern du gehst praktisch bis in die Kindheit. Aber es gibt ja, wie wir im Buddhismus ja gelernt haben, auch Ursachen in anderen Leben. Wie gehst du damit um? Also wenn die Ursache praktisch in einem anderen Leben ist, gar nicht in der Kindheit, weder der Schock noch die Entwicklungsstörung oder so etwas,
Anpassungsstörung, wie auch
Anpassungsstörung,
immer, ja. Sagen wir mal, ich arbeite immer im Hier und Jetzt. Und es kommen manchmal Menschen, die sagen, das habe ich aus dem früheren Leben mitgebracht und da habe ich ja keinen, ich bin ja nicht im Popsalim, da habe ich keine Sicht drauf. Und das spielt auch nicht so eine Rolle, weil es zeigt sich ja im Hier und Jetzt. Und ich gehe gar nicht so viel in die Kindheit, sondern ich gehe eher, ich sage eher, was hat denn die kleine, ich sage jetzt mal Susi, damals lernen müssen, um sich anzupassen? Und wie zeigt sich das heute? Und natürlich ist die Kindheit geprägt vom Karma aus dem früheren Leben. Und eine, sagen wir, unschöne Kindheit ist ja eine Art Karma, die wir mitgebracht haben aus vergangenen Leben. Ich werde das den Leuten nicht sagen, weil das macht für die keinen Sinn, oder? Aber wenn du die Frage so stellst, ist das ein wichtiger Teil, ne? Dass, sagen wir mal, wenn ich in eine Gewaltfamilie hineingeboren werde, dann hat das ja mit meinem Karma zu tun. Und dann geht es darum, was habe ich dann jetzt gelernt aus dieser Gewaltfamilie? Wie musste ich mich anpassen? Und dann kommen wir wieder ins Jetzt. Also ich muss nicht mehr wissen über die Vergangenheit oder die vergangenen Leben in dem Sinn.
Und wie kannst du dir, ich habe mir da schon öfter mal die Frage gestellt, woran liegt es oder dass manche Menschen, auch wenn sie Schreckliches in der Kindheit erlebt haben, das so weitergeben und auch wieder schreckliche Dinge tun? Und dann gibt es welche, die machen genau das Gegenteil. Sie wollen genau das nicht, sondern werden ein guter Mensch und handeln dementsprechend gut, weil sie genau das so nicht weitergeben wollen. Wo ist da der Punkt,
Das ist eine
wo die Weiche, wo ist
spannende
die Weiche?
Frage. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich versuche es mal einfach zu sagen. Also das eine, was du gesagt hast, sicher, ne, dass Menschen häufig die Gewalterfahrung gemacht haben, Gewalt wiederholen. Das ist leider so. Und andere, die Gewalterfahrung gemacht haben, sagen, das möchte ich auf keinen Fall. Also ich erlebe es dann auch so, dass die Menschen wie den Zugang zu ihrem Herzen behalten haben, trotz schlimmster Umstände, ne? Dass sie trotzdem herzlich und liebevoll sein können. Und aus meiner Erfahrung ist es häufig irgendein Mensch oder ein Wesen oder eine Strategie in ihrer Vergangenheit, die sie wie gerettet hat, wo sie andere Erfahrungen machen konnten. Vielleicht nicht im Elternhaus, aber irgendwo in der Umgebung oder ne, dass da etwas war, was fundamental gut war, wo sie wie den Samen des Guten auch in sich gespürt haben. Das ist sicherlich der Fall. Und dann gibt es unerklärliche Sachen, wo ich keine Erklärung für habe. Das ist auch so. Ne? Das, häufig ist es so, dass irgendein Mensch, ich frage dann auch meistens die Person, wenn die so tragische Sachen erzählen, was hat dir denn damals das Leben gerettet im wahrsten Sinne? Oder was hat dir erlaubt, diese schwierigen Sachen zu überstehen? Vielleicht eher so, als das Leben gerettet, das ist vielleicht nicht richtig. Und dann kommen sie häufig mit verrücktesten Sachen. Dann sagen sie, entweder war es der Hund, der so liebevoll war und sie immer ihre ganzen Sorgen dem Hund erzählen konnten. Oder die Großmutter, die liebevoll war. Oder eine Nachbarin oder eine Lehrerin. Irgendjemand in ihrem Leben, irgendetwas, was gut war. Ne? So.
Schön.
Ohne Ressource war sozusagen. Ne?
Ah ja, okay. Ja. Ich habe ja noch einen Daily Reminder, das ich gerne
Ja.
vorlesen würde. Daily Fragrance of the Lotus Flower by Jikwang de Popsonim. 7721, 30. Juli 2013, Lotus Buddhist Monastery. Praktizierende sollten nie ihre Ruhe und Stabilität verlieren, ungeachtet der Situation, der sie gegenüberstehen. Natürlich ist es schwierig, Gelassenheit und Ruhe zu bewahren. Aber mit fester und andauernder Praxis aller ist es möglich. Wenn wir nicht den Frieden und die Stille verlieren wollen, müssen wir einen Zustand des Gleichgewichtes und der Harmonie bewahren, um unnötige Krankheiten von Körper und Geist abzuwenden. Ungeachtet dessen, wie herausfordernd negative Situationen sind, ist es das Beste zu vermeiden, dass man mit Überraschung oder Schock reagiert. Es ist jedoch bekannt, dass Schock automatisch jeder erschreckenden und traumatischen Situation folgt, was man mit einem Hurrikan verbinden kann, der plötzlich im ruhigen Meer auftaucht. Das Einsetzen einer intensiven und plötzlichen Überraschung kann zu einem Ungleichgewicht und einem Gefühl von Kontrollverlust über einen selbst führen. In diesem Zustand vergisst man den Körper und Geist und es kann viel Schaden und Leid entstehen. Zu einer solchen Zeit kann ein Mangel an Selbstkontrolle bewirken, dass man nicht mehr auf eine gute Gesundheit und seine Besitztümer achtet, was es daher erst recht schwierig macht, das Leiden zu überwinden. Deshalb sollte man den Geist auf Buddha, das Absolute, die Wahrheit, Dharma und Sangha konzentrieren und geistig das Mantra wiederholen. Der Geist kann dann an seinen ursprünglichen Ort zurückgehen und die Klarheit kann wiederhergestellt werden. Nachdem man Klarheit und Verständnis erlangt hat, kann die Erfahrung der vollkommenen Wertschätzung einen tiefer in die Ruhe und Stille führen. Doch für die Person, die ein schwereres Karma hat, ist es schwierig, Ruhe und Stille zu finden. Stattdessen erzeugt der Geist Negativität, weil er immer unsicher ist. So verwandelt sich ein positiver Geist in einen Geist, der höchst negativ ist. Das hat zur Folge, dass man Negativität und Unbehagen verbreitet und dass jeder, den man trifft, einschließlich fremder Leute, sich auf gleiche Weise unwohl und sogar noch unwohler fühlt. Es ist daher verständlich, dass man eine solche Person meidet, die sich dann wiederum einsam fühlt und sehr leidet. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass jeder menschliche Geist Buddha-Natur hat. Auch diese Art Person. Nichtsdestotrotz wird das Karma mit Vertrauen und Glauben an Buddha, Dharma und Sangha und mit kontinuierlicher Praxis leichter werden. Und das Heraustreten aus der Dunkelheit wird sich beschleunigen. Die Natur und die fühlenden Wesen sind sehr eng miteinander verbunden. Deshalb erfährt seit alten Zeiten eine Stadt mit vielen positiven Menschen nicht sehr viele Naturkatastrophen. Auf der anderen Seite wird ein Ort mit zahlreichen negativen Menschen immer von allen möglichen Naturkatastrophen getroffen. Morgen wird de Popsonim die Vulkanzeremonie durchführen, um unsere aufrichtigste Wertschätzung und Fürsorge für die Natur auszudrücken, wie auch für das Wohlergehen und den Frieden aller fühlender Wesen. Diese Art von innerer Ruhe und Glück kommt stets von einem Geist der ungestörten Ruhe. Doch durch Gier und die fünf Begierden werden stets alle erschüttert, einschließlich der Natur, wodurch wir uns weiter vom Frieden entfernen. Vielen Dank, der Popsonim. Thank you very much, Popsonim. Also dieses Daily Reminder ist ja schon vom 30. Juli 2013 und die Vulkanzeremonie war natürlich damals. Der Popson macht natürlich jedes Jahr eine Vulkanzeremonie, aber diese hier ist dann damals gewesen. Und kurz nochmal zur Erklärung zu den fünf Begierden. Das sind die Begierden, ist die Begierde nach Ruhm, Schlaf, Geld, Sex und Essen. Ja. Quan Um.
Ja, auch da, ne, beschreibt der Bobson eben ja das Trauma, was zum Teil auch mit Schocktrauma zu tun hat, wie der Bobson eben sagt.
Ja.
Ne, und dass es automatisch stattfindet, ne, dass wir das nicht kontrollieren können. Und dass es wie ein Hurrikan ist, der im plötzlichen Meer auftaucht. Und dieser Hurrikan ist dann ein innerer Hurrikan, ne? Wenn Schock, also wenn Krieg und Schock stattfindet, ist es ein innerer Hurrikan. Und so fühlt sich das in diesen Menschen häufig an. Das ist an sich noch ein passendes Bild. Es ist wie ein innerer Sturm ist, wo nicht zur Ruhe kommen kann. Das ist mal das eine. Und das andere ist ja dann, dass dieser Schock eben auch dazu führt, dass wir uns nicht mehr gut um uns und andere Menschen kümmern können. Und nicht nur das, das ist jetzt, wie gesagt, bei Schock, aber auch bei Entwicklungstrauma, eben wo unten, wo der Bobson ihm geschrieben hat, wenn ein schweres Karma ist, haben diese Personen häufig schwerwiegende Symptome, die wirklich zu einer Selbstzerstörung führen, ne? Im Sinne von, dass sie bis zu Zwangs- und Angststörungen machen und hin zum sich ritzen, zum sich schlagen oder Magersucht. Ne? Das sind ja alles Symptome aus einer Geschichte heraus. Ne?
Ja, ja.
Und da ist so viel Selbstvernachlässigung in dem Moment. Und diese Menschen sind wirklich nicht in der Lage, gesunde Beziehungen einzugehen und so weiter. Und hingegen, wenn wir praktizieren mit langer und ausdauernder Praxis, stellt sich wirklich mehr Ruhe ein. Und ich habe diese Erfahrung auch immer wieder gemacht, im Kloster vor allen Dingen auch. Wenn ich dort bin, da landet etwas in mir auf einer tieferen Ebene, wo ich gar nicht beschreiben kann und wo dann auf einmal wie eine innere Sicherheit entsteht. Und das ist das Glück, was wir haben, wenn wir mit dem Bobsanim so in Verbindung sind, dass wir wirklich die Chance haben, zu dieser Buddha-Natur durch beharrliches Praktizieren hinzukommen. Das ist sicherlich das eine.
Ja, zu dieser Geborgenheit einfach. Ne? Das ist ja so eine unglaubliche Geborgenheit, so wie so ein Urvertrauen, was man bekommen kann, auch wenn man es vielleicht nicht von Anfang an hatte. Ne?
Absolut,
das ist
genau.
So, das ist eigentlich das Ur-Urvertrauen. So. Das, ja.
Das Ur-Urvertrauen. Und ich finde das schön, dass du es auch nochmal so sagst, weil das ist das, was ich auch habe, wenn ich in der Therapie mit Patienten arbeite. Die selber haben kein Vertrauen. Ne? Das ist ein totaler Vertrauensverlust. Ja. Aber ich halte dieses Vertrauen für sie. Weil diese Buddha-Natur ist unzerstörbar, die ist immer da. Und die Natur will eigentlich immer dahin zurückkehren, auch die menschliche Natur, auch wenn es unbewusst ist. Ne? Das ist wie ein natürlicher, das ist ein Sog dahin. Und von daher finde ich das sehr schön, auch zu vergleichen in dem Sinne. Und ich habe ein Beispiel, wo ich, weiß nicht, kann ich ein Beispiel bringen, wo ich selber im Kloster Urvertrauen
erlebe? Ja, klar, sehr gut.
Wir hatten mal vor ein paar Jahren dort, war in Hawaii auf der Insel ein Alarm, aber Hochstufe, ich glaube, es ging um Bombenalarm. Irgendwo, es war ein Alarm auf allen Handys. War auf einmal Nachricht, wir müssen uns in Schutz begeben, irgendwie eine Bombe nähert sich der Insel, irgend so etwas war es.
Okay.
Und wir waren alle im Kloster und waren in einer Ruhe und Zuversicht und Geborgenheit und hatten überhaupt keine Angst, dass uns irgendwas passieren wird, weil wir wussten, wir sind im Kloster und die Menschen auf der Insel sind alle geflüchtet in irgendwelche Unterkünfte und haben sich in Sicherheit gebracht. Und es war ein Fehlalarm, of course. Ne? Die Person wurde dann irgendwie auch gefunden, die den ausgelöst hatte. Aber dieser Alarm war wirklich, also, ne, es stand auf allen Handys, ne? Sofort in Sicherheit bringen. Also nur um zu sehen, wie wir uns in
Ja,
Geborgenheit gefühlt
ja,
haben.
ja, ja, ja.
Ne?
Ja, das stimmt. Das kann ich auch nur bestätigen. Ja,
Ich
du
weiß nicht.
hast ja auch beim, oder möchtest du noch was zu dem Teaching sagen? Ist da noch etwas offen, was du vielleicht noch zu hinzufügen möchtest?
Ich habe so verschiedene Notizen hier. Ja, zu den fünf Giften habe ich mir Gedanken gemacht. Zu den fünf, nein, zu den fünf, nicht zu den
Begierden,
fünf, zu den
Begierden.
fünf Begierden. Und die lassen ja nach mit der Zeit im Praktizieren auch. Ne? Je mehr wir erkennen, der Bobsien sagt ja, das ist ja wie Salzwasser trinken. Ne? Wir wollen unseren Durst löschen mit den Begierden. Und es ist aber wie Salzwasser trinken. Es hört nie auf, die Begierde. Ne? Es ist ja wie endlos. Und ich habe mir überlegt, im Zusammenhang mit diesen Anpassungsstrategien und wie Menschen versuchen, diesen Zustand von Zufriedensein mit sich zu erfüllen, indem sie sich ein Auto kaufen oder dies kaufen oder das machen und so weiter. Und eigentlich ist der Urgedanke dahinter auch, ich möchte eigentlich zufrieden mit mir sein. Und diese Zufriedenheit stellt sich ja nie ein, weil es ja immer ein ständiges Wiederholen ist von Salzwasser trinken.
Ja,
Und
das
da
stimmt.
fand ich eben auch noch so den Zusammenhang. Zugrunde liegt diesen Begierden eigentlich immer nur der Wunsch von, ich möchte mit mir im Frieden sein, aber wir machen das an äußeren Dingen fest und nicht an einem inneren Zustand. Und
Ja.
das fand ich noch so interessant, auch in dem Vergleich.
Wobei ich trotzdem der Meinung bin, dass man auch gewisse Dinge auch einfach mal genießt und sich nicht verurteilt, dass man jetzt gerade eine Gier hat oder eine Begierde hat, sondern auch wenn man ein schönes Auto hat oder irgendwas, dass man es einfach mal auch genießt einfach, ne, das, was man hat, ne, und sich nicht dafür verurteilt, dass man auch schöne Dinge mag.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin voll einverstanden mit dir, Dinja. Es geht darum, wenn es zu einem Zwang wird, zu einem
Ja,
ständigen Wollen. Ne? Es
genau.
ist
Immer wieder neu, immer wieder neu und so, ne?
genau. Ne? Der Popsa neben sagt ja auch, dass wir Schönheit kreieren sollen und
Genau.
auch genießen sollen. Ne?
Ja.
Aber es ist ja dieses, sagen wir mal, zu Kosten anderen, auf Kosten von anderen. Ne?
Ja.
Und ne, das ist eher auf diese Art gemeint. Ne? Es ist
Ja.
nicht, dass wir jetzt asketisch leben und
Nee.
uns alles verbieten. Nein, da bin ich
Naja.
froh, dass du das noch betonst.
Ja, weil wir sind ja auch im sozialen Buddhismus, ne? Also
Ja.
wir lehren ja auch den sozialen Buddhismus und was vielleicht auch noch mal ein Unterschied zum Zen ist, wo es doch auch eher um ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schlichtheit geht, und bei uns ist es schon, dass wir das schon alles mit Blumen schmücken und einfach die Schönheit auch kreieren
Genau.
wollen.
Ja,
Nicht nur,
das
dass
ist
es
das.
karg ist und wir schneiden alles
Genau.
ab. Also, und bei uns ist das eben ja auch ein gewisser Punkt, ne?
Bin ich voll einverstanden mit dir. Ne? Es ist keine Askese, sondern es
Nee,
ist ein
genau.
Genießen. Ne?
Ja.
Und es ist ein bewusstes Genießen und auch ein Pflegen der Schönheit. Ne?
Ja,
Weil der
genau.
Boxer eben sagt ja auch, dass den Samen der Schönheit pflegen ist
Genau.
ganz wichtig, weil wir Menschen brauchen Schönheit.
Ja. Genau.
Finde ich ganz wichtig, dass du
Ja.
das sagst.
Du bist ja auch beim Online-Tempel aktiv und zeigst dort ja auch immer dienstags, also nicht jeden Dienstag bist du dran, aber doch ab und zu mal zeigst du doch auch die Kisong-Übung. Vielleicht magst du was zum Online-Tempel sagen und vielleicht ein bisschen zu Kisong. Ich meine, wir haben schon es gibt ja eine eigenständige Kisong-Podcast-Folge, aber vielleicht magst du aus deiner Sicht mal in kurzen Sätzen etwas darüber sagen.
Gerne. Und die Bobsim hat ja diese Kisong-Übungen entwickelt über lange Jahre. Die wurden immer mehr. Und die haben wirklich zur Folge, sich sehr energetisiert, sehr beweglich, sehr geschmeidig zu fühlen. Und auch Ein Zentrieren, also ich finde, sie haben auch eine sehr zentrierende Wirkung, um sich so mit in seiner Mitte wiederzufinden. Und wir haben im Kisong Online-Tempel, der dienstags ja nur eine halbe Stunde ist, lange immer verschiedene Übungen vorgestellt und haben versucht, sie in Verbindung mit irgendwelchen, wie soll ich sagen, mit irgendwelchen Zielen, also damit kannst du das stärken oder das stärken, gebracht und sind dann aber zum Schluss gekommen, dass es der Ablauf der Übungen ist, der als ganzes Paket eigentlich diese Wirkung hat. Und der Popsanim hat aber zu Anfang dieser Kisong-Übungen eine wunderbare, die kürzere Serie, wir nennen es jetzt die Basissequenz, vorgestellt. Und die zeigen wir jetzt jeden Dienstag
Ah,
im
okay.
Online-Tempel. Diese Basissequenz, die kann man jeden Morgen machen, wenn man nicht viel Zeit hat. Am besten vor der Meditation, weil die so zentrierend ist für die Meditation. Und trotzdem sehr viele wichtige Bewegungen beinhaltet, die einen geschmeidig machen und zentrieren. Und dann lesen wir immer auch noch ein Daily Sutra, passend zu einem meditativen Zustand meistens, und machen noch eine kurze Meditation. Das ist im Moment so, wie wir
Ah,
den Kisong
habt ihr etwas
online machen.
geändert?
Wir haben das ein bisschen geändert, weil wir gemerkt haben, dass es sonst wie Übungen werden, die man überall lernen kann. Es ist sonst wie eine Physiotherapieübung oder sowas. Und Kisong hat wirklich eine eigene Qualität, die aber erst hervortritt, wenn man den Ablauf macht.
Genau,
Das hat
genau.
einen Ablauf.
Ja.
Und somit sind wir jetzt zu einem kürzeren Ablauf gekommen und machen das jetzt so. Das ist wie ein rundes Paket und das nennen wir
Ja,
Basissequenz.
sehr schön. Gut. Und wenn man die vollständige Abfolge lernen möchte, dann kann man ja auch sehr gerne in die Dharmasas gehen
Da
und den
kann man in die
Dharmasas.
Dharmasas kennen und sie werden auch in den Retreats
In den
gezeigt. Also ich
Retreats oder auch im
zeige sie
Kloster.
auch. Ne?
Genau.
Und ne, aber es sind über 40 Übungen und wenn man sie wirklich machen möchte mit in der Qualität, wie sie gemacht werden sollten, geht das über eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde, ja, Stunde eigentlich. Ne? Es braucht wirklich viel Zeit in dem.
Ja, wenn man es langsam macht.
Aber es sind tolle Übungen, die bringen Tonus, die bringen Kraft, die bringen Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, Wohlbefinden. Ne? Sie haben Einfluss auf die Organe, also, und auf die Psyche. Also es ist wirklich ist eine sehr, wie eine ganzheitliche Qualität, die da drin enthalten ist.
Ja,
Ne?
und was ich daran auch so schön finde, ist, dass sie einen ja niemals überfordern. Sie, ne? Das ist nicht so, dass man sich irgendwie überstreckt oder da irgendwelche unangenehmen Gefühle da bekommt, weil es einen überfordert, ne? Sondern es sind einfach ganz schöne, sanfte Übungen, die eben auch in jedem Alter ja ausgeübt werden können, ne?
Absolut, und das ist
Das ist das
auch
Schöne.
wichtig, ne? Dass wir uns nicht verletzen, überfordern oder in eine
Genau,
Anstrengung gehen, ne?
genau.
Und dass wir sie machen, so gut wie jede Person es in ihrem Alter machen kann, ne?
Genau. Das ist das
Absolut.
Schöne.
Und die kann man wirklich bis ins hohe Alter machen.
Ja.
Ne?
Ja, hast du etwas, was du gerne den Hörern noch ans Herz legen möchtest oder sagen möchtest? Irgendetwas vielleicht zur Situation in der Welt, die ja im Moment sehr, sehr schwierig ist. Und ich denke, dass auch sehr viele Menschen da ein bisschen, ja, in die Krise gehen oder auch überfordert sind mit den unglaublichen Veränderungen, die im Moment auf der Welt passieren. Aber vielleicht hast du da aus deiner Sicht irgendeinen Tipp oder so, wie man damit am besten klarkommt. Ich meine, praktizieren, ne? Aber.
Sicherlich praktizieren, eindeutig. Ne? Und ich habe insofern einen Tipp, den der Popsanim uns gegeben hat. Wir sollen nicht in der Vergangenheit hängen, wir sollen nicht in der Zukunft hängen, sondern wir sollen den Moment genießen. Das heißt, dass wir wirklich versuchen, so gut es möglich ist, im Moment zu sein und uns nicht Sorgen machen, was Fantasien, was passieren könnte. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir im Westen, also in unseren Ländern, in einer sicheren Zone leben und dass wir dieses Geschenk auch damit sozusagen als Geschenk wahrnehmen und wirklich im Moment versuchen zu sein, uns auch nicht abschotten von dem, was in der Welt passiert, aber trotzdem versuchen, den Frieden in uns zu behalten. Und wie du sagst, das ist durch Praktizieren möglich und so weit wie möglich den Moment als Moment wahrzunehmen und nicht fantasieren, was Schlimmes in der Zukunft geschehen könnte, weil wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen. Und der Popsudin sagt ja auch, wir gestalten die Gegenwart, die wir gestalten, Entschuldigung, die Zukunft im jetzigen Moment. Und somit haben wir, wenn wir im Frieden mit uns sind, im jetzigen Moment, einen großen Beitrag zum Frieden für die Zukunft.
Ja, wunderschöner Abschluss. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses interessante und sehr schöne Interview.
Danke
Und
dir.
ja, und wie können dich denn die Menschen erreichen am besten, die das jetzt ganz spannend finden, was du machst, und die sagen, oh ja, ich glaube, ich möchte mal zu Barbara gehen. Ich finde das ganz, ganz spannend und das könnte mir bestimmt mal helfen, wenn ich da mal draufschauen lasse.
Sie
Oder die
können
Leute, die
auch
vielleicht bei dir praktizieren möchten, ne?
mal.
Genau.
Also sicherlich mal auf meine Webseite www.barbarafrick.ch. Das ist meine Webseite.
Ja. Ja, genau, das ist gut. Und ja, Telefonnummer, weiß ich nicht, ob du die jetzt hier so sagen magst oder ob die
Ich
dich
kann die
einfach.
schon sagen, meine
Ja?
Praxisnummer,
Ja?
ne?
Sag
Das
mal.
ist für die Schweiz ist die Vorwahl 041.
Ja.
41 für Luzern.
Ja.
410.
Also nochmal 4-1. Also dreimal 4-1.
Ja, 410
Ja.
0384.
Also 0-4-1, dann 4-1, 4-1, 0-0-3-8-4.
Absolut.
Okay, super. Perfekt.
Und
Ich
ich
schreibe
bin
das auch
in
nochmal.
Luzern.
Ja, genau. Du bist ja in Luzern und im Luzern Yunvardhamasa, das buddhistische Meditationszentrum
Genau.
der Yunvasangha in Luzern.
Genau,
Genau.
das ist auch in der Stadt Luzern.
Genau. Das findet man dann auch nochmal bei der Website yunvasangha.org.
Genau,
Genau.
danke.
Yunvasangha mit Yun und dann HWA. Sangha, Sangha. Aber ich schreibe
Genau.
alles nochmal in die Shownotes rein. Also da kann man das dann auch nochmal nachlesen. Und ja.
Ja, vielen Dank, Denia.
Sehr
Das
gern, sehr gerne. War sehr
war
schön.
interessant.
Sehr, sehr
Danke.
interessant, sehr aufschlussreich.
Aha.
Danke. Ja,
Danke
dann
dir.
tschüss.
Tschüss. Alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen für dich aus diesem Interview. Wenn du Barbara erreichen möchtest, kannst du sie, wie gesagt, gerne anrufen unter 041 414 100 384. Das ist dann ihre Praxis. Und du kannst auch mal bei ihrer Website vorbeischauen, barbarafrick.ch. Dann möchte ich dich auch ganz herzlich zum Online-Tempel der Yunvasangha einladen. Wir besprechen den Daily Reminder, beziehungsweise in diesem Fall die Daily Reminder der aktuellen Podcast-Folge. Donnerstag von 19:30 Uhr bis 20 Uhr. Den Link bekommst du bei yunvasangha.eu, Online-Tempel. Ich freue mich auf dich. Hab Chang, bis zur nächsten Woche oder bis Donnerstag. Alles Liebe, deine Gakdok.